Ja, Geschwister, das Thema heute: Spurensuche, Kreuz im Alten Testament. Vielleicht hat der ein oder andere sich schon gewundert über dieses Thema. Spurensuche, Kreuz im Alten Testament. Ist nicht die Kreuzigung neutestamentlich? Ja, aber es gibt im Alten Testament ohne Ende Hinweise auf dieses Werk, was der Herr Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha getan hat. Ich möchte zur Einleitung uns etwas vorlesen. Die Theologie des Kreuzes ist die Theologie des Lichtes. Das sagt Martin Luther. Der Hass der Pharisäer brachte Christus ans Kreuz. Die Hinrichtung Jesu war der größte Justizmord der Weltgeschichte. Sie war der feigste Gesandtenmord, das schmutzigste Attentat, das jemals Rebellen gegen einen gütigen Vater ihres Vaterlandes begangen haben. Was aber tat Gott? Und jetzt hört euch mal dieses Zitat von dem bereits heimgegangenen Bruder Erich Sauer an. Was tat Gott? Er hat auf den Faustschlag in sein heiliges Angesicht mit dem Kuss versöhnender Liebe geantwortet. Was für eine Aussage. Und wie wahr. Ich möchte uns 3 Bibelverse vorlesen, die uns ein bisschen zeigen, dass vieles im Alten Testament für uns unglaublich wichtig ist. Im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 10 und 11 steht: Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Hier haben wir auch schon wieder diesen Hinweis, dass das, was im Alten Testament geschrieben ist, eine ganz große Belehrung für uns hat. Und wir werden heute nach der Predigt merken, dass ganz viele Informationen schon zum Thema Kreuz im Alten Testament vorgekommen sind. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24, Vers 27, da steht: Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er, Jesus, ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Als die Emmaus-Jünger verzweifelt ihren Weg gegangen sind nach der Kreuzigung, als Jesus auferstand, da werde ich Sonntag zu was sagen, so Gott will, da begegnet ihnen Jesus und öffnet ihnen die Schriften, und zwar das, was in den Propheten stand und was von Mose in der Tora gestanden hat, über ihn. Und er hat sich dort besonders hingewandt auf das Thema der Kreuzigung. Denn das war ja das, worüber die Emmaus-Jünger so verzweifelten. Dann in Johannes-Evangelium Kapitel 5, Vers 46: Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr ihn glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Und hier sagt Jesus an diesen Bibelstellen deutlich und klar, dass das Alte Testament voll ist von Hinweisen auf ihn und auch auf Hinweisen zum Thema Kreuz und Hinrichtung. Die erste Bibelstelle, die schon hinweist, dass eines Tages jemand geopfert wird, finden wir schon ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, 21. Da steht: Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Nach dem Sündenfall versuchten Adam und Eva mit Feigenblätter ihre Blöße zu bedecken. Es ist ein Bild dafür, dass der Mensch versucht, aus eigener Kraft sich vor Gott schön zu machen. Geht nicht. Gott musste ein Tier töten und er hat dann von diesem toten Tier das Fell genommen, hat damit Adam und Eva bekleidet und das war okay. Und hier ist schon im Alten Testament ein Bild, dass eines Tages jemand stirbt, der die Blöße der Menschheit bedeckt. Dieses Fell von diesem Tier ist damals schon ein Hinweis für das, was wir heute gedenken, nämlich als Jesus am Kreuz starb und sein heiliges Leben für uns gegeben hat. Dort hat er jetzt die Möglichkeit, uns zu bekleiden mit seiner Gerechtigkeit. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 61, Vers 10. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Diese Kleider der Gerechtigkeit hat er uns umgetan. Wir sind gerecht in ihm. So wie damals Adam und Eva die Bekleidung dieses Fells genießen durften, um vor Gott zu bestehen, so dürfen wir ein viel, viel besseres Kleid haben als dieses Fell. Wir dürfen in der Gerechtigkeit des Herrn Jesus uns kleiden, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Das ist übrigens der Grund, warum du die ganze Ewigkeit bei Gott sein darfst, ohne dass du stirbst. Weil die Gerechtigkeit Jesu dich durchdrängt von Kopf bis Fuß. Das ist etwas Herrliches. Das ist der einzige Grund, warum wir in der Ewigkeit bestehen können, dass wir vor Gott überhaupt bestehen können. Weil Jesus Christus seine Gerechtigkeit, die er erworben hat für uns am Kreuz, dir und mir schenkt, wenn wir uns zu ihm hinwenden. Er nimmt unser schmutziges Kleid der Sünde und Schuld und gibt uns sein Kleid der Gerechtigkeit, der Heiligkeit. In 2. Korinther 5, 21 steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Haben wir eben gehört, Jesaja 61, 10, die Kleider der Gerechtigkeit, und hier steht, die Gerechtigkeit Gottes haben wir in Jesus. Und Jesus ist nicht nur für ein paar Sünden dort gestorben, er ist zur Sünde gemacht worden. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wir haben keine Vorstellung, was ihn das gekostet hat. Wir zerbrechen ja schon in unserem Leben mit unseren Sünden. Die haben uns ja schon das Genick gebrochen. Wir wären ja noch nicht mehr fähig, unsere Sünden zu tragen. Aber Jesus wurde zur Sünde. Das sprengt alle Vorstellungskraft. Und da kann man nur still sein und anbeten. Jedes Wort würde weit gefehlt sein. Da gilt es, still zu schweigen und zu sagen, Herr, wir beten dich an. Das Zweite, was im Alten Testament auch ein Bild schon ist, für das Blut des Herrn, steht im ersten Buch Mose Kapitel 4 in Vers 8 und 10. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Und in Vers 10, und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Das Blut des gerechten Abels hat geschrien. Das Blut des gerechten Abels hat geschrien zu Gott. Und warum kann ich sagen, dass das etwas zu tun hat mit unserem Herrn Jesus, sein Blut? Weil in Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 24 steht, und Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Hier ist eine Zusammenschau des Blutes Abels und des Blutes des Herrn Jesus. Das Blut Abels hat nach Rache geschrien, nach Vergeltung. Und Jesus hat am Kreuz geschrien, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Blut, dieser Abel, der unschuldig war, ja, da wurde erschlagen. Und auch unser Herr Jesus, er war ohne Sünde, das war Abel nicht. Unser Herr Jesus war ohne Sünde, er hat nie etwas Schlechtes getan und wurde grausam hingerichtet. Aber sein Blut möchte für uns reden, zum Guten. Wenn die Menschen das doch nur erkennen würden. Dann ist etwas sehr Interessantes im Alten Testament, was ebenfalls von dem Blut spricht, von der Versöhnung spricht, von der Vergebung spricht, was man so beim ersten Mal lesen vielleicht nicht finden kann. Im ersten Buch Mose Kapitel 6, da ging es ja um den Bau der Arche Noah. Da steht in Vers 13 und 14, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gofernholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und jetzt passt gut auf, Geschwister. Dieses Pech sollte dazu führen, dass kein Wasser hineinkommt in die Arche. Das war sozusagen der Schutz, dass die Arche sicher durch die Flut kommt. Wenn dieses Pech nicht da gewesen wäre, dann sage ich euch, das Pech, wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre die Möglichkeit auf jeden Fall da gewesen, dass Wasser in die Arche hätte reinkommen können und die werden alle in der Arche ertrunken. Deswegen war das Holz und Pech lebensrettend für die, die in der Arche waren. Und jetzt passt gut auf. Das Holz der Arche Noah ist ein Bild für das Kreuz des Herrn Jesus. Und das Pech ist ein Bild seines Blutes. Und wisst ihr, warum ich das so sagen kann? Im hebräischen Wortstamm kann man das Wort Pech auch mit Sühnung übersetzen. Das Wort Pech kann man mit Sühnung übersetzen. Und wenn wir jetzt lesen, das dritte Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11, da steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf dem Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Das Blut tut Sühnung, schon damals, durch die Tiere und in Jesus Christus die vollkommene Sühnung. Denn das steht geschrieben im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2. Da steht, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er hat für alle bezahlt. Er ist die Sühnung. Und so haben wir dieses Bild beim Bau der Arche, das Holz, Geschwister. Wie oft hörte man das? Wie oft hörte man dieses Hämmern? Und das war damals schon ein Hämmern, das den Vater im Himmel im Herzen pochte, glaubt es mir. Denn er wusste, eines Tages kommt dieses Geräusch wieder. Und das wird passieren, wenn sie seinen Sohn annageln. Jeder Hammerschlag, der dort in der Arche gemacht wurde, war schon ein Hinweis, eines Tages wird jemand ans Kreuz genagelt. Und dieses Pech, was verhinderte, dass das Wasser in die Arche reinkam, war schon dort ein Bild für Sühnung, das in dem Blute Jesu ist. Und so hatten diejenigen in der Arche die völlige Sicherheit durch das Holz und durch das Pech. Und wir haben die Sicherheit unserer Errettung durch das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat. In seinem Blut ist die völlige Sühnung. Und so sind wir genauso gesichert. Wie viel sind in der Arche gestorben? Eine kurze Quizfrage. Keiner. Alle, die in der Arche waren, sind am Leben geblieben. Und so bist du und ich sicher in Jesus Christus. Alle, die in Jesus Christus sind und bleiben, kommen eines Tages oben an, werden nicht untergehen. Das ist die Botschaft des Alten Testamentes. Dann eine Stelle, die wir sicherlich alle kennen, als Abraham seinen einzigen Sohn Isaak opfern möchte. Da steht in 1. Mose 22 in Vers 6 und 9 folgendes. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Und Vers 9, und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf dem Altar oben auf das Holz. Was für ein Bild. Der Vater und der Sohn gehen zur Opferstätte. Und hier ist der Beweis, dass der Vater im Himmel dabei war. Abraham und Isaak war ja nur eine Schattierung auf das, was eines Tages passierte mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus. Nur damals gab es noch den Widder, der anstelle für Isaak geopfert wurde. Bei dem Vater im Himmel gab es kein Ersatzopfer. Es musste sein Sohn sein. Aber wir lernen aus dieser Geschichte von Abraham und Isaak, sie gingen beide nebeneinander. Was muss das in dem Herzen des Vaters ausgemacht haben, als er sehen musste, wie sie seinen Sohn schlagen, wie sie seinen Sohn anspucken, wie sie seinen Sohn halb tot peitschen, wie sie ihn verspotten, wie sie ihm die Dornkrone aufsetzen, wie sie mit Knüppeln auf die Dornkrone raufschlagen, die ihr bis zu 10, 12 Zentimetern lange Spitzen hatten, die wie Nägel waren. Wie wurde unser Herr geschunden, dass er zusammenbrach, dass man einen Simon von Kyrene nähen musste? Er konnte nicht mehr. Und der Vater hat alle Macht in seiner Hand und hätte zu jeder Zeit eingreifen können. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, was es dem Vater im Himmel gekostet hat, das alles zu durchleiden und zu durchleben. Und das ist schon im Alten Testament ein Bild bei Abraham und Isaak. Und dann lesen wir in Johannes 19, Vers 17. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Er trug das Kreuz, unser Heiland. Ja, hier sehen wir Einblicke, die wir so gar nicht hätten. Merken wir, wie wichtig das Alte Testament ist? Allein die Geschichte zwischen Abraham und Isaak gibt uns Einblicke in die Opferung des Herrn Jesus, die wir neutestamentlich überhaupt nicht hätten. Dann ist noch etwas Gewaltiges. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 25. Israel in Mara und in Elim. Da kamen sie nach Mara, Vers 23. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man den Ort den Namen Mara, das heißt so viel wie Bitterkeit. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Geschwister, hier ist das Stück Holz. Hier ist das Stück Holz, ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Auf unseren Herrn Jesus. Das Holz hat das Bittere süß gemacht. Unser Leben ist auch ein Bild für Wasser ist und ja, das ist bitter. Unser Leben ist eigentlich nicht genießbar. Und dann kommt das Kreuz. Und das Kreuz macht das bittere Leben süß. Das Kreuz ist das Entscheidende. Und das kannst du und ich hoffentlich bezeugen. Als Jesus Christus kam in unser Leben, sind wir da nicht aufgeblüht? Für mich war es der schönste Tag, heute noch. Ich kenne den Tag noch wie heute. Ich weiß noch, wie heute ich da auf meinen Knien lag und habe Jesus mein Leben übergeben. Das Einzige, was ich bereut habe, das bereue ich auch heute nicht, dass ich Idiot das nie früher gemacht habe. Wie kann man nur so dumm sein und Jesus sein Leben nicht übergeben? Der dümmste Mensch ist der, der Jesus Christus nicht annimmt. Und da spreche ich zu mir an erster Stelle. Ich war 17,5 Jahre dumm. Aber Gott sei Dank hat Gott mir dann die Augen geöffnet. Ich habe das nie bereut. Und ich würde, wenn ich 1000 Leben hätte, würde ich sie alle 1000 Jesus übergeben. Alle 1000. Er ist einfach der Größte. Ja, dieses Holz, das das Bittere süß macht. Dann noch eine Bibelstelle. 2. Mose 12, Vers 13. Bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Da wurde ja das letzte Passah geopfert. Und dann mussten sie ja mit dem Blut an die Türpfosten das drauf tun. Und der Würgeengel, als er das sah, hat er nicht Gericht in diesem Haus getan. Und alle, die im Haus waren, ohne dass es mit dem Blut bestrichen war, die wurden alle umgebracht. Und was lesen wir in 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 13? Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Der Herr sagt, wenn ich das Blut sehe, es ist nicht entscheidend, ob du deine Errettung fühlst. Es ist nicht entscheidend, da stand nicht, wenn ihr das Blut sieht, steht da nicht in 2. Buch Mose 12, 13. Gott sagt, wenn ich das Blut sehe, es ist entscheidend, aus Gottes Perspektive unser Leben zu sehen. Und er sieht dich und mich, nicht mit unseren Fehlern. Er sieht uns in Jesus Christus völlig gerecht, so als wäre sein Sohn vor ihm. Wenn du betest, mit all deiner Unmöglichkeiten, die wir oft an uns haben, wenn wir in Jesus sind, wenn wir mit Jesus leben und wir gehen zum Vater und sagen, Vater, im Namen Jesu, ich komme zu dir, dann hört er uns zu, so wie damals vor 2000 Jahren, als Jesus betete. Das muss uns bewusst werden. Dann beten wir ganz anders. Und hier das Blut an den Türpfosten hat die Rettung gebracht. Und es steht einmal im ersten Brief des Petrus in Kapitel 1, Vers 1 und 2, dass wir Blutsbesprengte sind. Und da geht Petrus, der ja ein Jude war, zurück auf dieses Bild. Wir sind Blutsbesprengte. Das ist etwas Gewaltiges. Und das sehen wir schon beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und das ist etwas Herrliches. Und wir merken schon in diesem Passahlamm, was dort geopfert wurde, dieses Blut, das an den Balken und Pfosten dort, Türpfosten raufgemacht wurde, das hat die Erlösung gebracht. Dazu möchte ich vielleicht noch etwas sagen für so kleine Bibelexperten. Da steht nicht, dass das Blut auf dem Fußboden war. Nur an den Seiten der Tür und oben, nicht unten. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Blut Jesu kann man nicht mit Füßen treten. Versteht ihr? Das ist zu heilig. Es ist nicht dafür da, dass wir darauf rumtrampeln. Das Blut Jesu ist unsere Sicherheit, sein Leben, das, was er getan hat. Die Opferung der Tiere im Alten Testament, da könnte ich jetzt vorlegen, das wäre eine Predigt für sich selbst im 3. Buch Mose. Die ganzen Opferungen, alles Hinweise auf Jesu Kreuzigung. Das Brandopfer in 3. Mose Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Es musste ohne Fehler sein. Ohne Fehler. Und das Brandopfer wurde völlig, völlig verbrannt. Nichts blieb übrig. So wie unser Herr Jesus. Er hat sich ganz dem Vater gegeben. Nicht 99,99%, nein, 100%. Das Brandopferaltar war nach der Opferung nichts mehr übrig. Nichts, gar nichts mehr. Und so hat der Herr Jesus sich völlig und ganz am Kreuz geopfert. Bis zur Unkenntlichkeit. Man hat ihn nicht mehr erkannt. Ihr müsst Jesaja 53, die Verse 4 bis 7 lesen. Ich tue es jetzt mal. Kann man nicht genug lesen. Jesaja 53, die Verse 4 bis 7. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Sünden und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandelten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Unser Herr, er, der das Wort ist, er ist Logos. Er hat seinen Mund nicht mehr aufgetan. So sehr hat ihn die Sünde zerschlagen. Er hat nicht mehr gesprochen. Eines Tages, wenn ich beim Herrn Jesus bin, falls ich diesen Gedanken noch haben sollte, dann werde ich ihn fragen: Heiland, Herr, was hast du da gedacht? Das würde mich echt interessieren. Ich glaube, etwas zu erahnen. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus an erster Stelle dachte: Ich muss meinen Vater glücklich machen. Die Liebe zu seinem Vater, die hat ihn an erster Stelle dort gehalten. Und dann, glaube ich, an zweiter Stelle, dass er sagen wird: Und weil ich wollte, dass Sünder wie du hier sind. Wir haben so wenig Vorstellung, welch eine Liebe der Herr Jesus hat. Dann die Bundeslade. Mein Lieblingsthema, ja? 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 1, da lesen wir, dass die Bundeslade aus Holz war. Ja? Wurde mit Gold nachher Gold wurde darüber gemacht, aber das Grundmaterial war Holz. Und Holz ist ein Bild für das Menschliche. Und das ist schon ein Bild, dass das Göttliche, die Bundeslade, aus Holz war. Mit Gold überzogen. Gold ein Bild der Göttlichkeit, Holz ein Bild für Menschen. Das heißt, Mensch und Gott eins. In der Bundeslade wird schon deutlich, dass Mensch und Gott eins werden. In Jesus. Jesus war ganz Gott, das Bild für das Gold der Bundeslade. Und er war ganz Mensch, das Bild des Akazienholzes. Beides zusammen. Mensch und Gott. Vorgeschattet schon in der Bundeslade. Und was war in der Bundeslade drinne? Hebräer 9, Vers 4. Krug mit Manna. Das Manna ist das Brot gewesen. Jesus sagt in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Schon auch im Alten Testament schon drinne. Das zweite, der Stab Aarons. Der Stab Aarons war ein Bild der Auferstehung. Der Mandelblütenbaum ist der erste Baum, der nach dem Winter anfängt zu blühen. Ein Bild der Auferstehung, der Mandelblütenbaum. Und dieser Mandelblütenbaum ist ein Bild für Auferstehungsleben. Und Jesus sagt in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das dritte, Tafeln des Gesetzes, das ist das Gesetz Gottes gewesen. Und Jesus sagt in Johannes 4, 34, was sagt er da? Er sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Es war seine Speise, es war keine Pflicht. Der Herr Jesus hat tagtäglich so gelebt, wie der Vater im Himmel es wollte. In Psalm 40, Vers 9 steht, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. In meinem Innern. So sehen wir, auch das Bild der Bundeslade ist ein Bild des Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas Gewaltiges. Es war ja das Heiligtum, die Bundeslade. Ja, auf der Bundeslade oben der Sühnedeckel. Der Sühnedeckel einmal im Jahr am Yom Kippur. Diesen großen Versöhnungstag, da durfte nur der hohe Priester rein. Mit Blut, ohne Blut durfte er sich da nicht blicken lassen. Und dann wurde Sühnung getan. Und wir wissen aus Römer 3, 23 bis 25, dass der Sühnedeckel, wo das Blut drauf tat, ist der Herr Jesus. Und die beiden Cherubs, die Engel, die guckten beide zusammen auf die Südedecke und sahen das Blut. Wir wissen, die Cherubs waren Wächter der Gerechtigkeit Gottes. Alles lief in Gerechtigkeit. Kein Schmuh, keine Sünde, keine Trickserei, alles korrekt. So wie unser Heiland Jesus am Kreuz starb. Und dann noch etwas Wunderbares, auch im Alten Testament. Im 2. König Kapitel 6, Vers 6. Elisa und die Prophetensöhne. Die Bibelschule, sage ich jetzt mal, die Prophetenschule wurde zu klein und die mussten bauen. Und der Elisa sagte, komm, lass uns bauen. Und dann leihen die sich so ein Eisen, damit konnten sie die Bäume fällen. Und die Prophetenjünger sagten, Elisa, bitte komm doch mit uns mit. Bist zwar schon ein bisschen betagt am Alter, aber wir brauchen dich. Und der ist mitgegangen. Und dann ist es so, dann verliert jemand ausgerechnet dieses geliehene Eisen. Und Eisen ist schwerer als Wasser. Blub, weg damit. Und dann war das weg. Keine Chance, das Ding wiederzukriegen. Außer, die Lösung war, 2. König 6, Vers 6. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Etwas Unmögliches. Eisen zum Schwimmen zu bringen, geht nicht. Physikalisch unmöglich. Aber das Holz kann es. Das Kreuz Jesu Christi, wenn das in unserem Leben kommt, dann passieren die unmöglichsten Dinge. Das, was menschlich unmöglich ist, passiert. Nicht, weil du es kannst. Das Eisen kann nicht schwimmen. Du auch nicht. Du kannst dich nicht selbst retten. Aber das Kreuz holt dich zurück an die Oberfläche des Lebens. Das ist hier ein Bild dafür. Das Kreuz, dieses wunderbare Kreuz, holt das Verlorene zurück. Das ist etwas Herrliches. Das kann nur Jesus. Durch das, was er heute vor über 2000 Jahren getan hat, kann der Mensch nach Hause kommen. Golgatha ist der Ruf, komm nach Hause. Komm nach Hause. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Wir dürfen nach Hause kommen. Golgatha schreit nicht nur, es ist vollbracht, sondern er schreit, komm nach Hause. Auch drei Worte. Komm nach Hause. Komm. Das ist etwas Herrliches. Und das müssen wir den Menschen sagen. Karfreitag ist ein Tag auf der einen Seite, wo wir den ganzen Tag nur heulen können, was wir mit unseren Sünden den Heiland angetan haben. Das ist eine Seite der Medaille. Es ist aber auch ein Tag, wo wir vor Freude von morgens bis abends Saltos machen müssten. Zu begreifen, er ist für mich gestorben. Ich darf dabei sein. Ich darf nach Hause. Ich darf nach Hause. Ich darf dabei sein. Ja? Deswegen könnten wir beides. Wir könnten einen halben Tag ein schwarzes anziehen und trauen über das, was wir unseren Herrn getan haben. Danach schmeißen wir das weg und ziehen alles bunte Blumenkleider an und Sachen, die fröhlich sind und sagen, es ist vollbracht. Leute, wir müssen nicht mehr in die Hölle. Es ist vollbracht. Wir dürfen nach Hause. Wir dürfen zu ihm. Wir dürfen mit Gott leben. Wir dürfen versöhnt sein. Alles ist vorbei. Die Schuldfrage ist gelöst. Davon höre ich nur so wenig. Christen piepsen so ein bisschen rum. Ja, heute vor 2000 Jahren ist der Herr gestorben. Ja, und piepsen da so rum. Leute, ruf doch mal raus. Es ist vollbracht. Ja, Nachbarn, hört es ruhig. Kannst zu Jesus kommen. Den ganzen Dreck deines Lebens nimmt er dir weg. Kannst nochmal neu anfangen. Ist doch etwas Herrliches. Leute, wir haben die frohe Botschaft, nicht die schlafende Botschaft. Wir haben eine frohe Botschaft. Und dann zum Schluss. Jesu Tod, es hört sich jetzt verrückt an, was jetzt kommt, pass gut auf. Jesu Tod tötet den Tod. Jesu Tod tötet den Tod. Ich erkläre das. Die Erlösung muss darin bestehen, dass der Tod, dieser große Feind des Menschen, steht in 1. Korinther 15, 26, zum Mittler der Errettung gemacht wird. Das hat der Teufel, glaube ich, nicht gewusst. Das ist meine persönliche Meinung. Ich werde euch das gleich erklären. Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und 15. Da steht etwas Interessantes. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, des dem Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Der Teufel hat durch die Sünde die Macht des Todes gehabt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Dadurch, dass wir sterben, ist ein Beweis, dass wir Sünder sind. Sieh mal, und ich glaube, dass es der Teufel nicht genau wusste, was da abgeht. Wisst ihr, warum ich das sag? Erstens hat er versucht, Jesus in Gethsemane umzubringen. Das heißt, vor dem Kreuz. Da hat man das Gefühl, aha, der Teufel wusste, Jesus soll am Kreuz sterben für unsere Schuld und Sünde. Deswegen will er ihn davor schon umbringen. Er war ein Agonier. Das sagt Lukas. Der war Arzt. Der hat Ahnung gehabt. Jesus wäre in Gethsemane fast gestorben. Da könnte man denken, ah, der Teufel will nicht, dass er das Volk, das Werk vollbringt am Kreuz. Dann wiederum hetzen die Leute und sagen, Kreuzige, 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 Kreuzige. Denkt man wieder, okay, also soll er doch ans Kreuz gehen. Und dann am Kreuz, da fechten ihn die Priester an und auch die Juden und sagen, also wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab. Merkt ihr das? Hin zum Kreuz, weg zum Kreuz. Hin zum Kreuz, weg zum Kreuz. Und das zeigt mir klar, dass der Teufel es nicht wusste, was da passierte. Kann er auch nicht, weil er ein geschaffenes Wesen ist. Er ist ein Engel. Und jetzt pass gut auf. Gott allein hat vor Ewigkeiten diesen Beschluss gehabt, da waren keine Engel eingeweiht. Weil sie geschaffene Wesen sind. Die waren zum Ursprung Gottes gar nicht da. Die wurden erst geschaffen, wie wir Menschen auch. Wir wissen von der Bibel, dass aber Engel früher geschaffen wurden als wir. Das wissen wir. Denn bevor Adam und Eva geschaffen wurde, gab es schon Satan und Dämonen. Denn der Teufel war schon im Paradies in Form der Schlange. Also müssen die Engel früher da gewesen sein als wir. Das ist eine ganz klare Logik. Aber sie sind trotzdem geschaffen. Und es ist eben halt nicht so, wie es der Teufel auch manchen Christen erzählen will, dass er alles weiß. Weiß er nicht. Er lügt er genauso. Er weiß einiges, aber allwissend ist nur unser Herr. Das ist ganz wichtig. Und als Jesus den Tod besiegt hat, hat er letztendlich auch den Satan entwaffnet. Und deswegen musst du und ich auch, müssen wir jetzt keine Todesängste mehr ausleben. Wisst ihr? Sterben müssen wir alle. Es sei denn, der Herr Jesus kommt wieder, da würde ich mich freuen, vielleicht sogar heute Abend würde ich mich auch freuen. Dann holt er uns nach Hause. Aber sollten wir sterben, müssen wir. Sollte er nicht wiederkommen und wir müssen irgendwann, dann sterben wir. Aber der Tod, der kommt nicht mehr an uns ran. Der ist besiegt. Sobald du deinen letzten Atemzug machst als Christ, wird der Tod nur noch in Form von einer Fata Morgana da sein. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Wenn dein letzter Atemzug kommt, dein letztes Mal dein Herz schlägt, bist du bei Jesus. Du musst nicht mehr durch den Tod schmecken. Den wirst du nicht schmecken müssen. Den hat er geschmeckt für uns am Kreuz. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist ganz wichtig. Und noch etwas. Es gibt Beispiele im Alten Testament, zum Beispiel das 4. Buch Mose, Kapitel 21, 6 bis 8. Die eherne Schlange, die dort gemacht wurde. Das Volk wurde unwillig gegen Mose, hat gemurrt. Und dann wurden die von den Schlangen gebissen, von den Schlangen. Und dann schreien die zu Mose, hilf uns. Und dann macht er eine eherne Schlange. Und alle, die auf diese eherne Schlange geblickt haben, blieben am Leben. Und jetzt könnte man fragen, Johannes 3, 14 bezieht das auf Jesus. Aber Jesus eine Schlange? Hä? Ich denke, der Teufel ist die Schlange. Ja, das stimmt. Aber als Jesus zur Sünde wurde, hat er sozusagen diese Form angenommen. Als Jesus am Kreuz war, war er die Sünde in Person. Und eigentlich ist das unlogisch. Der Blick auf diesen hingerichteten, toten Christus soll uns am Leben erhalten? Ja, genau. Dieser Blick aufs Kreuz erhält dich und mich am Leben. So wie damals in Israel, 4. Buch Mose 21, 6 bis 8. Und dennoch das vorletzte. David Goliath. Goliath nimmt die Steinschleuder, trifft ihn am Kopf, der fällt um. Und dann nimmt David das Schwert aus der Seite der Halterung von Goliath und haut ihn damit den Kopf ab. Und damit hat er ihn getötet. Ich hatte das in der Erbauungsstunde schon mal gesagt. Nicht die Steine haben Goliath getötet. Die haben ihn ziemlich stark angenockt. Getötet wurde Goliath durch sein eigenes Schwert. Und hier ist das Bild, der Tod besiegt den Tod. David wird getötet, Goliath wird getötet durch sein eigenes Schwert. Und wer hat das Schwert gezogen? David. Und David ist sein Bild auf Jesus. Jesus nahm im Bilde Goliath, den Teufel, sein Schwert, den Tod, und mit seinem Tod tötete er den Tod. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Das ist eine wunderbare Sache. Und das Letzte, damit möchte ich schließen, das sagt Paulus, und da kann ich mich nur anschließen, da steht in Galater Kapitel 6, Vers 14, liebe diesen Satz, lesen uns den mal vor. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Kreuz allein muss gerühmt werden. Und ich würde mich so freuen, wenn das in dein und in mein Leben mehr passiert. Lass uns doch ab heute anfangen, das Kreuz zu rühmen. Wir sind ein bisschen eingeschlafen, darf ich das mal so ehrlich sagen? Wir sind so ein bisschen eingeschlafen durch die ganze Situation des momentanen Weltzustandes. Wir reden nur noch über Krisen, über Wirtschaft und was weiß ich. Und Leute, es ist dem Teufel leider gelungen, dass wir das Kreuz und Jesus aus den Augen verloren haben. Und da müssen wir Buße tun, alle, ich genauso wie du. Wir müssen heute Abend Buße tun und müssen sagen, Herr Jesus, vergib, dass wir diesen wunderbaren Blick auf das Kreuz verlassen haben. Wenn Israel im 4. Buch Mose 21, 6 bis 8, wenn die nicht die Schlange, die eherne Schlange angeguckt haben, dann wären sie durch die Schlangenbisse alle krepiert. Und momentan ist es so, wir bestehen nur, indem wir auf den Gekreuzigten hinschauen. Nicht auf die Not, nicht auf die Tollwut um uns rum und was auch alles passiert. Das bringt uns den Tod. Wir müssen auf den Gekreuzigten hinschauen, auf Jesus Christus. Und der hat das Werk in uns angefangen und er führt das zur Vollendung. Das wünsche ich mir von Herzen, dass dieses Kreuz des Herrn Jesus uns neu packt und uns wirklich zu brennenden Nachfolgern macht, die mit dieser Kreuzesbotschaft durch diese Welt gehen. Dazu möge der Herr uns allen verhelfen und uns auch segnen an diesem Karfreitag. Amen.